Podcasts machen voll Bock, ey.
Willkommen zurück zu Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist Ole Freaks, ich bin Basketballjournalist und Podcaster und freue mich, von jetzt an Host dieses Podcasts zu sein. Heute also endlich wieder im Langstreckentalk. Einmal im Monat werden wir uns auf jeden Fall in diesem Format ausführlich hören. Dazu gibt's, wie zuletzt schon, immer wieder auch die kürzeren Update-Formate von Open Court zum aktuellen Geschehen bei den Bayern-Basketballern. Mein heutiger Gast hat gerade erst mit seiner Bayern-Karriere begonnen. Er hat 21 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Er war die letzten 4 Jahre in der NBA, kam im Sommer nach München und ist seit etwas mehr als einer Woche auch offiziell Euroleague-Spieler. Isaac Bonga. Wir sprechen über seinen Wechsel nach München, seine Zeit in der NBA, seine Rolle, seine Entwicklung und vieles, vieles mehr. Viel Spaß mit der neuen Folge.
Ja, herzlich willkommen, Isaac Bonga. Schön, dass du hier bist. Die erste Frage, ganz klar, wie geht's dir? Wie fühlst du dich, nachdem du jetzt mittlerweile 3 Spiele absolviert hast?
Mir geht's ziemlich gut. Muss auf jeden Fall sagen, ich habe es ein bisschen vermisst, einfach so zu spielen. Und ich glaube, wenn man sich die Spiele einfach so die ganze Zeit von außerhalb anguckt, dann kribbelt es einen überall. Und man kann es irgendwie kaum erwarten, selbst zu spielen.
Wie lange war das jetzt insgesamt, dass du selber gar nicht spielen konntest, nichts mit dem Ball machen konntest?
Ich glaube, es ist ungefähr 3, 3,5 Monate.
Und da, wie sah da so Reha-Alltag aus? Was musstest du da so machen?
Also es war einfach ziemlich viel Physio. Das Gute war, dass ich halt immer noch Oberkörper, also ziemlich früh mit dem Oberkörper Krafttraining anfangen konnte. Das heißt, da konnte ich mich wenigstens noch ein bisschen fit halten. Aber es war einfach ziemlich viel Physio und einfach wirklich so ein bisschen die Füße stillhalten. Was ich glaube, als Sportler manchmal auch ziemlich schwer ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja dein Debüt jetzt vor etwas mehr als einer Woche gegeben gegen Roter Stern. Was war so das Gefühl davor? Also hattest du schon mal so eine lange Zeit quasi ohne Spiel?
Ich glaube nicht. Ich glaube einmal, das war in der Jugendnationalmannschaft, als wir im Albert Schweitzer gespielt haben mit der, ich weiß nicht, ob es die U18 oder U16 war, da war ich glaube ich auch einmal für, ich glaube, 1,5 Monate raus, aber sonst kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie so lange draußen war.
Warst du davor nervös?
Ich glaube, vor jedem Spiel bin ich so ein bisschen nervös, aber solange ich, sobald ich anfange zu spielen, dann, ich glaube, legt es sich ein bisschen.
Und wie war das dann so, direkt wieder quasi im Spieltempo drin zu sein? Also man kann es ja im Training irgendwie viel simulieren, aber es ist ja dann doch nochmal irgendwie was ganz anderes, wenn es halt direkt um was geht.
Ja, also ich glaube, im Basketball ist es halt so auf der einzigen Weise, wie du halt wirklich so diesen Spielfluss wieder zurückbekommst, ist halt spielen. Also ich glaube, du kannst im Training 5 gegen 5 simulieren, du kannst Ausdauerläufe machen, du kannst machen, was du möchtest, aber ich glaube, das Einzige, was dich wirklich wieder dahin bringt, ist ein Spiel spielen. Und hat sich auf der anderen Seite gut angefühlt, auf der anderen Seite irgendwo auch ein bisschen wieder neu. Ich glaube, mein erstes Euroleague-Spiel. Aber ich glaube, mit jedem Spiel wird es für mich persönlich auch immer mehr, sagen jetzt mal, mal natürlicher und auch besser.
Ja, du hattest ja früher, als du noch in Deutschland gespielt hast, noch keine Euroleague-Erfahrung, wie du gesagt hast. War das auch ein Grund für dich, warum du jetzt nach München wolltest, um halt diese Liga auch noch kennenzulernen?
Ja, auf jeden Fall. Vom Niveau her, vom Talent her, ist es, ich glaube, auf der Welt auch die 2 beste Liga. Und mit so einer Atmosphäre, beispielsweise wie in Belgrad, macht es natürlich auf eine Art und Weise auch wirklich ziemlich Spaß zu spielen. Deswegen habe ich auch gewusst, als ich hier hingekommen bin, dass es eine Herausforderung sein wird. Aber es ist mich persönlich auch auf jeden Fall besser machen wird.
Hast du schon so stilistisch Unterschiede festgestellt, so wie es auf dem Niveau abläuft zu jetzt NBA oder auch G-League? Also das ist ja teilweise ein ganz anderer Basketball, der dort gespielt wird.
Ich glaube, es ist einfach ein bisschen mehr strukturierter. Drüben ist halt ein bisschen mehr, sagen wir, Run and Gun. Größeres Feld, Spieltempo ist ein bisschen schneller. Athletischer. Auf der anderen Seite muss man hier sagen, es ist halt schon wirklich physisch, auf jeden Fall auf dem Euroleague-Level. Deswegen würde ich sagen, hier ist es ein bisschen strukturiert im Sinne von mehr Plays, dass du halt jedem Eingriff im System durchspielst. Ich glaube, das sind die Sachen, die, glaube ich, schon den größten Unterschied machen.
Macht es das irgendwie ein bisschen komplizierter, wenn du neu in ein Team reinkommst? Also wenn es halt, wie du sagst, mehr Struktur gibst, also muss man da erstmal mehr lernen, als wenn es jetzt, sagen wir, in der G-League wäre oder in der NBA, wenn du neu in ein Team kommst?
In unserem Fall würde ich einfach sagen, dass es um das gegenseitige Kennenlernen geht. Ich glaube, viele neue Leute, drei neue Leute, die von Premieren gekommen sind, die Euroleague sozusagen noch nicht wirklich kannten, mit Freddy Cash und mir selbst. Und ich glaube, es geht einfach ein bisschen darum, dass wir uns alle ein bisschen mehr kennenlernen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ein bisschen so gezeigt und haben jetzt auch ein bisschen so in Erfahrung gesetzt. Und ich glaube, mit jedem Spiel wird es, glaube ich, auch immer ein bisschen besser mit dem, glaube ich, diese Team-Chemistry, die man, glaube ich, im Basketball auch ziemlich wirklich braucht.
Ja, also der Knoten ist ja jetzt gerade geplatzt. Also ihr habt Istanbul geschlagen. Also, Glückwunsch dazu auch auf jeden Fall noch. Und du hast dabei ja auch einen sehr großen Anteil gehabt, wie ich fand. Hast du das Gefühl, dass das so das Spiel war, in dem du endgültig so im Team angekommen bist?
Ich glaube, es braucht, so Spiele sind halt immer was Gutes, weil man dann, glaube ich, durch solche Spiele halt immer wieder so sieht, okay, es fällt jemand ein bisschen leichter, in so ein Spiel reinzukommen. Angekommen will ich für mich persönlich ja sagen, aber auf der anderen Seite will ich immer noch sagen, dass ich immer noch ein bisschen so diese Ankommungsphase immer noch ein bisschen habe, im Sinne von ein paar Spielen, dass das immer noch besser und besser wird. Wie gesagt, kann ich davon nur sagen, dass wir uns, glaube ich, alle immer noch ein bisschen mehr am Kennenlernen sind. Und ich glaube, das sieht man in den Spielen immer noch. Aber in solchen Spielen hat man einfach nur gesehen, dass wir wirklich über 40 Minuten die Energie gebracht haben. Ob es jetzt FS ist, ob es jetzt vorherige Spiele wie Bologna, Milan oder so waren. In meinem Kopf denke ich, dass wir jedes Spiel von den gewinnen hätte können. Manchmal hat man da ein bisschen mehr Glück, manchmal nicht, aber ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen.
Ich fand das also gerade in der zweiten Halbzeit sehr interessant. Also du warst irgendwie offensiv mal Ballhändler, mal warst du im Post unterwegs. Du hast Offensiv-Rebounds geholt, du hast defensiv Point-of-Attack-Defense gespielt, du hast auch mal auf Bigs geswitcht. Also letztendlich hast du alles gemacht, was man machen kann, sozusagen auf dem Feld. Ich habe bei Twitter von Manuel Baraniak dazu gesehen, der hat dich als das deutsche Unicorn bezeichnet. Kannst du mit dem Begriff was anfangen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Vielseitigkeit, offensiv und defensiv, die ich dem Team sozusagen bieten kann. Jedes Spiel wird das anders sein. Das heißt, ein paar Spiele werde ich vielleicht mehr scoren, ein paar Spielen werde ich vielleicht mehr rebounden, ein paar mehr Assists verteilen, ein paar mehr nur defensiv unterwegs sein. Das heißt, ich glaube, ich kann da halt ein bisschen die Vielseitigkeit bringen und da, das weiß Coach, glaube ich, auch wirklich sehr zu schätzen und da versucht er mich halt auch wirklich einzusetzen, so dass es halt für die Gegner ziemlich schwer ist, uns zu scouten, weil man halt nicht wirklich weiß, wo sozusagen auf welcher Position ich spielen werde.
Ja, es ist, ich habe so in der Vorbereitung jetzt auf das Gespräch auch so ein bisschen überlegt, so was man eigentlich offiziell so als deine Position bezeichnen würde und habe dann gedacht, irgendwie ist es gar nicht so wirklich zeitgemäß, glaube ich, von Positionen zu sprechen, also so wie sich Basketball entwickelt. Also es ist ja, du hast ja, würde ich jetzt sagen, Elemente von Point Guard, von Small Forward, von Power Forward, also relativ viel drin. Wie würdest du selber das bezeichnen oder hast du einfach keine Position?
Ja, ich glaube, du hast es, glaube ich, auch schon ein bisschen so angesprochen. Ich glaube, der Basketball heutzutage entwickelt sich ein bisschen auch so in dieses positionless Basketball, wo ob es jetzt ein Point Forward ist oder jemand, der einfach wirklich vielseitig auf ein paar Positionen spielen kann, da das ist, glaube ich, eine Frage, die mich sehr viele Leute immer fragen, was eine Position ich spiele. Selbst habe ich mich, glaube ich, einfach daran gewöhnt, Ich glaube generell einfach sehr viele Positionen zu spielen. Ich glaube, in den letzten Jahren habe ich von wirklich 1 bis 5 fast alles gespielt. Also wirklich ein bisschen reingeschnuppert, ob es jetzt ein Point Guard ist, ob es in Washington die 2-3 war, ob es letztes Jahr in Toronto die 4-5 war. Das heißt, da, ich glaube, das ist ein bisschen so ein Vorteil, den ich jetzt habe in den letzten Jahren, da ich halt wirklich aus sehr, sehr, sehr vielen Positionen sehr, sehr viel lernen konnte. Und jetzt geht es halt wirklich darum, dass ich ein bisschen versuche für mich selbst auch so jede einzelne Position so auf meine Art und Weise zu perfektionieren.
Ja, das ist gerade bei Toronto muss ich auch dran denken, das ist ja ein Team, was irgendwie über die letzten Jahre sich also es gibt ja meistens einen kleinen Fred VanVleet und ansonsten sind alle Leute, spielen ja eigentlich quasi die gleiche und keine Position. Ne? Also das ist, warst du wahrscheinlich bei einem Team, was das ziemlich interessant gefördert hat, so.
Na, das stimmt, genau.
Ja. Lass uns ein bisschen zurückschauen. Also, du hast jetzt 4 Jahre in den USA verbracht. Du bist mit 18 bereits rübergegangen. Wenn du so zurückblickst, glaubst du, das war so für dich, deine persönliche und deine basketballerische Entwicklung, der richtige Schritt damals?
Ja, also für mich persönlich glaube ich, dass jeden einzelnen Schritt, den ich in der Vergangenheit gegangen bin, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Wenn ich jetzt, glaube ich, wieder zurückgehen würde, würde ich, glaube ich, alles genauso machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Als Menschen hat es mich auf jeden Fall sehr geprägt und als Basketballer auch. Einfach sagen wir, diesen anderen Art von Basketball zu sehen und selbst auch wirklich zu erleben. Und einfach so viel wie möglich zu lernen von verschiedenen Leuten, von der Atmosphäre, von Städten, wo man ist, Leuten, die man aus von Basketball kennenlernt. Das heißt, irgendwo denkt man sich dann manchmal auch so, wow, die letzten 4 Jahre gingen schnell, aber auf der anderen Seite ist es dann auch so, wow, also echt krass, was man so erlebt hat bis jetzt.
Hat dir eine von den Städten, wo du warst, irgendwie am besten gefallen oder hast du dich irgendwo am wohlsten gefühlt in der Zeit?
Ich glaube, ich bin so eine Person, die sich ziemlich schnell an einem Ort, glaube ich, gewöhnt, im Sinne von anpasst. Anpassen ist, glaube ich, ein besseres Wort, wenn sich einen Ort anpasst. Das heißt, wenn ich an L.A. denke, muss ich, glaube ich, automatisch an denken, wie Moritz und ich halt wirklich 5 Minuten voneinander gewohnt und, glaube ich, richtig oft im Morgen einfach unten am Strand mit dem Fahrrad herfahren würden, zum Training gehen würden. Ich glaube, so ein Erlebnis. In Washington war es einfach ziemlich viel mit den ganzen Jüngeren, die wir da hatten, mit Troy Brown, Rui Hachimura. Das ist, glaube ich, auch das Jahr war, wo ich, glaube ich, am meisten gespielt habe, wie das mich basketballerisch wirklich geprägt hat. Und Toronto das letzte Jahr, wie ich einfach wirklich sehr viel über dieses positionliches Basketball, über meinen Wurf und über, ich glaube, Defense einfach sehr, sehr viel gelernt habe.
Das war, du hast ja damals, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Versprechen der Lakers bekommen, dass sie dich draften, wenn du noch verfügbar bist bei einem dieser Picks. Wärst du sonst damals auch im Draft geblieben oder hättest du sonst vielleicht auch noch länger gewartet?
Ich glaube, ich hätte ich einfach auch sonst im Draft geblieben. Ich war ja schon für eine Weile in L.A. am Trainieren und so. Und ich glaube, ich einfach auch einfach im Draft geblieben, habe mich auch ziemlich gut in diesem Jahr gefühlt, aus dem Jahr. Ich glaube, wir waren mit Frankfurt in den Playoffs, habe ich auch in Bayern gespielt. Ich glaube, das war das Jahr, als wir gegen Bayern gespielt haben. Und ich habe mich da schon ziemlich gut gefühlt.
Und du hast ja gerade schon gesagt, du hast da quasi bei Moritz Wagner um die Ecke gewohnt. War das sehr wichtig irgendwie am Anfang, um da so ein bisschen anzukommen? Also du hast gesagt, du gewöhnst dich schnell an Orte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch trotzdem ja schon ein ziemlich großer Sprung gewesen ist, oder?
Naja, nee, also auf jeden Fall war es ein großer Sprung. Ich glaube, für einen 18-Jährigen in diese, sagen wir, allein nach L.A. zu ziehen, war es schon groß. Wie gesagt, es hat mir schon wirklich geholfen, dass ich Moritz da hatte. Ich weiß gar nicht, ob er es wirklich so weiß. Ich glaube, er weiß es schon, aber ich weiß gar nicht, ob er es so weiß. Einfach mir, mit dem du Deutsch reden kannst, jemanden da hast, der wirklich nah bei dir wohnt. Es hat mir als jüngere Person in dieser großen Stadt, hat es mir auf jeden Fall schon geholfen.
Ihr wurdet gedraftet und ich glaube, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine ganze Woche war, jedenfalls ziemlich kurz danach hat ja dann LeBron James bekannt gegeben, dass er zu den Lakers gehen will. War dir das damals schon bewusst, was für eine große Bedeutung das haben würde? Weil, also es gibt viele Stars in der NBA, aber es gibt halt wahrscheinlich nur einen, der so viel Aufmerksamkeit zieht wie LeBron.
Ich glaube ja und nein. Also ich glaube, ich habe es erst gewusst, als ich im Training da wirklich bei ihm war. Und auf der anderen Seite, keine Ahnung, wenn du sowas auf Social Media halt oder irgendwo hörst oder siehst, dann ja, wird es dir bewusst, aber ich glaube, du musst es erstmal selbst erleben, damit dir das alles irgendwie auch klar wird.
Hast du gemerkt, dass sich irgendwie die Erwartungen halt so ein bisschen ändern? Weil, also als du gedraftet wurdest, waren die Lakers ja eigentlich ein junges Team, ne? Also schon irgendwie im Aufstieg begriffen. Es waren schon recht viele talentierte Spieler da, aber es war schon noch quasi ein relativ großer Schritt zu gehen. Und wenn dann halt jemand wie LeBron verpflichtet wird, dann geht es natürlich eigentlich gleich, also sind die Ambitionen ja ganz andere. Hast du gemerkt, dass sich dadurch irgendwie auch für dich und für Moritz und für andere junge Spieler irgendwie so die Situation im Team ein bisschen verändert hat?
Nee, also nicht wirklich. Also ich glaube für uns, was irgendwo immer noch so war, ja, also ich glaube im Sinne von den Erwartungen hat sich irgendwo schon geändert. Ich glaube Leute haben, oder ich glaube Jens hat sich ja schon gedacht, okay, wir haben jetzt LeBron, das heißt Playoffs oder sowas muss da schon drin sein, aber für die Jüngeren, die ganzen, die wir haben, hat es sich irgendwie immer noch so angefühlt, als ob es heißt, okay, wir wollen die Jüngeren fördern, wir wollen, dass die Jüngeren besser werden. Und ich glaube, das war immer noch irgendwo da, dass es wirklich so sein sollte.
Hattest du da das Gefühl, dass du in der Zeit bei den Lakers, also du warst ja relativ viel auch in der G-League bei den South Bay Lakers, dass du da so dein Ding machen konntest und dich auch als Spieler halt entsprechend entwickeln konntest in der Zeit?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, aus der South Bay-Zeit richtig viele Erinnerungen mit Leuten, die wir gespielt haben, mit AC, Ace Caruso, Scottie Machado. Also mit den Leuten, von denen man immer noch sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Und wo ich selbst, glaube ich, auch als Spieler einfach wirklich viel besser geworden bin, weil ich da sozusagen auch einfach meinen Freiraum haben konnte und wirklich, wie gesagt, auch sehr viel die 1 gespielt, dann die 4 gespielt, dann auch im Wing. Das heißt also, ich habe mich sozusagen da einfach losgelassen und damit ich auch wirklich Spielpraxis bekommen kann.
Wie strukturiert ist, muss man sich das vorstellen, so in der G-League? Also da ist ja schon auch ein relativ krasses Kommen und Gehen teilweise, ne? Also weil Spieler dann wieder hochgezogen werden, so zum großen Team sozusagen, weil es halt immer wieder irgendwie Wechsel gibt. Kann man da trotzdem irgendwie richtig Systembasketball auch mal spielen, wenn man das möchte? Oder ist das mehr durch Hustle und Energie und wer zeigt irgendwie eine bestimmte Einstellung geprägte Basketball dort?
Ja, ich glaube, ich hatte halt das Glück, dass in den meisten Jahren in der G-League bei mir, dass die ganzen Teams und mit den ganzen Leuten, mit denen ich da war, dass wir alle da immer auf der gleichen Wellenlänge waren. Das heißt, von der Energie her, von dem Verständnis her, wie wir uns alle immer verstanden haben. Und ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück, dass wir wirklich gute Trainer haben. In der South Bay war es Kobe Carl, der es ziemlich gut gemacht hat mit, ich glaube, außer Trainingsaktivitäten wie, keine Ahnung, ob es jetzt Halloween, Haunted House war, Weihnachten, Weihnachtsfeier und so weiter und so fort, damit man halt Spieler wirklich, weil auf der anderen Seite muss man sich halt echt überlegen, es sind wirklich Leute aus der ganzen Welt, die dann sozusagen zusammenkommen und dann zusammenspielen, aber dass man sich da untereinander auch wirklich gut versteht und sowas trägt oder überträgt sich dann auch aufs Basketballfeld und hat sich dann, glaube ich, auch ein bisschen gezeigt. Und sowas hat mir persönlich einfach auch sehr, sehr geholfen, um sich ein bisschen mehr wohl zu fühlen.
Und wenn du bei den quasi in Anführungszeichen echten Lakers warst, was konntest du so von LeBron mitnehmen in der Zeit? Also wie hast du ihn so erlebt als Mitspieler?
Einfach, ich glaube, Routine. Ich habe einfach gelernt, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich aber so, dass sie jeden Tag immer das Gleiche gemacht hat. Im Sinne von, dass es jetzt irgendwie nicht was Übermenschliches war. Wenn ich jetzt so überlege, es war einfach jeden Tag früh in der Halle, würde seine Übung machen, Treatment, Essen und so weiter und so fort, Halle, bla bla bla. Und es war halt wirklich jeden Tag das Gleiche. Und ich glaube, das ist halt etwas, was mir zeigt, dass es halt, wenn du deine eigene Routine hast, und in der NBA natürlich ist es ziemlich schwer, nicht nur, sagen wir, ein oder zwei Spiele, sagen wir, great zu sein, sondern über, sagen wir, 60, 70, 80 Spiele wirklich immer die gleiche Performance zu bringen. Und ich glaube, wenn du halt wirklich so eine Basis setzt, so wie die, sagen wir, die meisten Superstars es machen, dann klappt es auf jeden Fall schon. Weil, also, selbst hier merken wir das, also selbst hier dieses Jahr merkst du schon mit dem Euroleague-Schedule, das wir haben, mit den ganzen Spielen, dass es nicht einfach ist, jedes einzelne Spiel in die gleiche Leistung zu bringen. Deswegen ist mir früher also da schon aufgefallen, okay, was ist wirklich, wie wichtig Sachen wie Regeneration sind, richtiges Essen, Schlafen, mental wach, fit zu bleiben. Also wirklich solche Sachen haben mir da schon auf jeden Fall geholfen in diesen sehr, sehr, sehr frühen Jahren.
Hast du dir auch danach eine feste Game-Day-Routine angewöhnt, die du jetzt einfach immer durchziehst? Oder geht das gar nicht?
Also meistens geht das ja natürlich manchmal. Sagen wir, gibt es, bei mir war es gleich ein bisschen anders, wegen halt diesem Hoch und Runter, sagen wir, manchmal LA, dann South Bay, dann es gab manche Wochen, wo ich gefühlt nur am Reisen war, weil ich mit vier Tagen mit den Lakers war. Ich glaube, es war eine Woche oder zwei Wochen, da waren wir im Roadtrip mit LA, East Coast West Trip. Und dann musste ich zum Showcase nach Las Vegas, bin dahin geflogen, für, glaube ich, drei Tage. Und dann war ich wieder bei den Lakers, bei den letzten beiden Spielen von einem Roadtrip in Texas. Und danach hatte halt die G-League ihr East Coast World Trip und dann bin ich einen Tag nach LA geflogen, wir wieder zurückgeflogen sind und von da dann wieder direkt nach New York. Das heißt, manchmal ist es wirklich schwer, einfach so deine, ob es jetzt das Schlafen, ob es jetzt das Essen, also das alles beizubehalten, weil du wirklich einfach kreuz und quer überall hinfliegst, spielst und so weiter. Das heißt, bei solchen Situationen musst du auch wirklich gucken, dass du vom Kopf richtig bleibst, dass du irgendwo versuchst, so deine Routine beizubehalten, ob es jetzt das Essen, das Schlafen oder das irgendwas anderes ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist ja schon irgendwie was man eh sonst eigentlich in keiner Situation hat, sodass man eigentlich teilweise von Tag zu Tag nicht genau weiß, für welches Team bin ich jetzt eingeplant am nächsten Tag und wo muss ich hinfliegen und so. Hast du da irgendwas entwickelt, was du quasi für dich machen kannst, um halt, also wie du sagst, halt im Kopf richtig zu bleiben, dass du halt so diesen, den Fokus irgendwie auf dich selbst einfach beibehalten konntest, auf das, was du kontrollieren konntest?
Ja, also seit ein paar Jahren einfache Sachen wie meditieren, einfache Sachen wie, ich höre mir gerne Bücher an, ich habe Bücher zu lesen, höre ich mir die gerne an. Aber sonst ist es für mich irgendwie immer gleich. Also ich sage auch immer zu meinen Freunden, ey, seid mir nicht sauer, ich habe manchmal keine Ahnung, bei welchen Terminen oder sowas absage, weil ich weiß selbst gar nicht, wie mein Tag morgen aussieht. Das heißt, ich mache kaum wirklich Pläne, weil mein Schedule sich halt wirklich morgen wieder ändern könnte. Und ich glaube, so ist es seit den letzten, ich weiß nicht, drei, vier Jahren oder sowas, so, dass ich nie wirklich weiß, wie mein Tag morgen aussieht. Also irgendwann hat man sich wirklich daran gewöhnt, dass es für mich jetzt einfach so ein normaler Alltag ist. Ich glaube, ohne wäre es, glaube ich, jetzt auch für mich ziemlich schwer. Aber irgendwo auf der anderen Seite lebt man halt wirklich auch für solche Sachen. Also es ist halt etwas, wofür ich ja jede Zeit auch halt wirklich hart arbeite. Und ich glaube, irgendwo kommen dann solche Sachen wie in NBA zu leben oder sowas oder generell Euroleague zu spielen, auch mit ein paar Sacrifices.
Ja, ich dachte mir auch, also einerseits ist ja der Schritt nach München für dich jetzt wahrscheinlich auch ein Weg, um halt planbarer quasi einen Alltag zu haben, aber ja. Es ist halt trotzdem, es sind ja trotzdem auch noch drei Spiele pro Woche meistens, ne?
Genau, deswegen, wie gesagt, irgendwo ist es dann auch so, dass der Schedule hier immer noch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist und dass man sich da immer noch wirklich jeden einzelnen Tag, ob es jetzt hier im Training ist, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten, aber dann nach dem Spiel, dass man wieder guckt, dass man regeneriert und dann wieder auf das nächste Spiel vorbereitet. Also das ist wirklich so eine Sache, die ich glaube ich jetzt sowohl schon ein bisschen Glück habe und sagen kann, okay, ich kann das jetzt ein bisschen und dann kann ich mich halt wenigstens immer auf die ganzen Sachen vorbereiten.
Ja. Wie war das so die NBA für dich als Spieler? Weil ich hatte aus der Ferne immer den Eindruck, dass du eigentlich noch lange nicht alles zeigen konntest, was du kannst oder beziehungsweise in Ansätzen und dann aber nicht über einen längeren Zeitraum, weil sich dann irgendwie wieder im Team irgendwas verändert hat. Hast du das auch so wahrgenommen? Also, dass du eigentlich noch nicht alles zeigen konntest, was du machen kannst?
Ja, also einfach natürlich von meinen Spielqualitäten her und so. Ich glaube, was die meisten Leute halt nicht wissen, die NBA ist halt eine keine like Hit or Miss League. Also im Sinne von, es ist anders, war halt wirklich eben. Man muss sich ja vorstellen, in jedem Jahr kommen 60 neue Leute rein durch halt Draft Picks. Dann kommen noch Leute von Overseas rein. Dann gibt es noch so viele Free Agent Veterans, wie dieses Jahr beispielsweise Leute wie Dennis Schröder, die sehr, sehr, sehr spät erst ihre Verträge bekommen. Das heißt, der Zeitraum für halt Leute manchmal, um wirklich alles, was die haben, zu präsentieren, ist nicht lang oder ist nicht groß. Bei mir selbst, wenn ich jetzt zurückdenke, war, glaube ich, so die einzige Saison, wo ich so gedacht habe, wo ich ein bisschen was präsentieren konnte in Washington, mein zweites Jahr. Ja, mein zweites Jahr in Washington. Mein zweites Jahr in der League. Mein erstes Jahr in Washington. Aber auf der anderen Seite, wo ich auf jeden Fall auch schon sagen konnte, dass ich wenigstens die Chance hatte, um Skillsets bei mir zu präsentieren durch halt dieses Jahr. Deswegen würde ich jetzt nicht wirklich so sagen, ja, ich hatte nicht das Umfeld, das Court, um all meine Skills zu zeigen. Aber ich hatte trotzdem noch die Chance, um wenigstens ein paar Sachen, die ich wirklich kann, den Leuten zu präsentieren.
Als du nach Toronto gegangen bist, hatte ich halt kurz gedacht, also weil, wie wir es vorhin schon gesagt haben, da ist sehr viel so positionslos, dass das eigentlich ziemlich gut passen könnte. Stattdessen waren es 15 Einsätze, die meisten auch nicht so richtig lang. Kannst du es da an irgendwas festmachen, was dort nicht funktioniert hat? Oder?
Ja, ich glaube, es war einfach ziemlich schwer, vielleicht situationsmäßig. Das war, glaube ich, die Sache, da wir halt wirklich fast alle hatten, die alle auf der gleichen Position spielen. Das heißt, also im Training war es teilweise manchmal so, dass halt jeder also auf jeder Position war. Und dann hast du halt so viele Leute. Auch mit halt einem neuen Rookie, Scotty Barnes, die ihn gedraftet haben. Und ich glaube, dann irgendwo gibt es halt nicht mehr so viel Spielzeit für den Rest. Und da muss man sich halt einfach auch gucken, dass man sich sozusagen seine eigene Spielzeit erkämpft. Was natürlich nicht einfach ist, aber auf der anderen Seite auch nicht unmöglich ist. Und letztes Jahr hat es dann einfach nicht gereicht für mich, dass ich anscheinend mehr Spielzeit bekommen konnte.
Das, also insgesamt waren es jetzt dann in den 4 Jahren 3 Stationen in der NBA, genau. Plus halt die G-League-Erfahrung noch, also wirklich sehr viel Wandel. Jetzt kam dieser Sommer 2022. Hattest du da auch noch irgendwie Gespräche mit NBA-Teams geführt oder hast du von vornherein gesagt, jetzt will ich erstmal was anderes machen?
Schon ein bisschen beides. Ich glaube, nach der Saison nehme ich mir erst ein bisschen so Zeit für mich selbst, um mal ein bisschen weg vom Basketball zu gehen, weil das brauche ich, das braucht man manchmal einfach auch.
Ja.
Und dann bin ich wieder zurückgekommen, um ein bisschen so über alles nachzudenken, mit der Familie, mit Mama Geld, okay, was ist jetzt das Beste für Isaac Bonga, also was ist das Beste für mich persönlich? Und da hat man einfach alles so mit reingenommen, okay, mit NBA-Teams gesprochen, dann wieder nach Europa rüber geguckt, was es da gibt. Natürlich kamen dann so Sachen auch wie meine Verletzung und sowas. Sie hatten einen großen Einfluss gehabt auf alles. War natürlich auch ungeplant. Und da war oder halt sowas wie der FC Bayern, wo man auch wieder näher zu Hause ist, wo man das Umfeld halt ein bisschen besser kennt. Sagen wir eine sehr, sehr, sehr große. Und da, ich glaube, da auch die Interesse von denen noch immer ein bisschen da war. Da hat es schon ein bisschen großen Einfluss gemacht, gehabt. Hier nach der, also nach meiner letzten Saison, oder ich glaube eher nach, seitdem ich wieder hier in Deutschland bin und dann wirklich so über alles nachgedacht habe, haben wir geguckt, okay, was für, sagen wir, Offers oder was für Angebote gibt es da, und da war der FC Bayern auch dabei.
Und wie groß ist die Rolle, die so der familiäre Aspekt dabei spielt, also bei so einer Entscheidung dann erstmal wieder ein bisschen näher zu Hause zu sein?
Ich glaube auch ziemlich groß. Also irgendwo vermisst man seine Familie dann auch, und es ist, glaube ich, einfacher, wenn die, sagen wir jetzt, 4 Stunden mit dem Zug hier hinfahren können, statt 7 oder 8 Stunden Flugzeug. Deswegen ist da der Einfluss schon ziemlich groß.
Hattest du in den USA beziehungsweise dann in Kanada alleine gewohnt, oder hattest du auch mal Leute da irgendwie für einen längeren Zeitraum?
Ja, genau. Also meistens alleine, aber man hatte auch, meine Brüder sind aufgekommen, meine Eltern sind aufgekommen. Das heißt, die Familie war da schon manchmal da.
Ich wollte irgendwie wegen deiner Familie noch, also ihr seid ja eine ziemlich, ziemlich krass sportliche Familie, also du hast weitere professionelle Basketballer und Fußballer in der Familie. Spielen auch noch weitere Sportarten bei euch eine Rolle? Ist da noch mehr dabei?
Ich glaube, es war meistens halt immer wirklich nur Fußball und Basketball. Und da hat es mein Vater halt wirklich immer so gemacht, dass wir uns selbst so entscheiden konnten. Das heißt, mit mir, meinem kleinen Bruder, meinem großen Bruder so, wo wir selbst halt weitermachen können. Mein kleiner Bruder hat sich halt für Basketball entschieden, mein großer für Fußball, ich selbst auch für Basketball. Und dann sagen wir, gehen wir alle irgendwo da unseren eigenen Weg.
Aber du kannst dann wahrscheinlich selber auch Fußball spielen, oder?
Ein bisschen, also es macht also, man kickt im Sommer manchmal auch schon mit den Freunden und sowas, dann im Fußball auch rum und so.
Und wann ist bei dir so die endgültige Entscheidung pro Basketball gefallen?
Oh, es war schon ziemlich jung. Ich glaube, ich habe früher mit dem Fußball angefangen, das heißt mit 4 oder sowas, mit 4, 5 habe ich Fußball angefangen. Einer mit so 7, 8, 9 habe ich aufgehört und habe dann nur Basketball gespielt.
Und dann schnell seriös und schnell hat sich das Talent gezeigt, und dann, genau. Also, in welchem Alter ging das dann los, dass halt wirklich so eigentlich der Alltag ganz davon bestimmt war?
Ich glaube so 14, 15, also wirklich so 14, 15, JBBL, NBBL, hatte ich dann angefangen, ein bisschen so alles neu über Basketball zu drehen.
Und was bedeutet so dieser Wechsel für dich nach München jetzt, so für deine Karriere, und was erhoffst du dir hier, also in erster Linie Sportliches?
Das Gewinn. Also es ist egal, wo ich bin, egal, was ein Verein das ist. Also das ist mein sportliches Ziel, wird für mich immer das Gewinn sein. Und natürlich komme ich hier in München, bin ich an einer guten Stelle, die, ich glaube, ich als Club und die als Team halt auch immer wirklich diese gleiche Mentalität haben.
Die Situation ist ja aufgrund von ziemlich vielen Ausfällen und also gerade in der Euroleague auch ein paar Niederlagen zum Start ja ein bisschen angespannt. Empfindest du da irgendwie einen gewissen Druck, dann reinzukommen, so als der Nationalspieler und bisherige NBA-Spieler, der irgendwie reinkommt und von dem man natürlich sich erhofft, dass er viele von den Problemen, sage ich mal, so ein bisschen lösen kann?
Also, man sieht einfach auch, ich glaube, für die Teams, ob es jetzt in der Euroleague, NBA oder wo auch immer ist, ich glaube, die Teams, die am Ende halt wirklich weit kommen, sind die Teams, die, glaube ich, auf der anderen Seite am gesündesten bleiben, also nicht so viele Verletzungsprobleme haben. Und ich glaube, Teams, die sich einfach auch lange ziemlich kennen. Und natürlich hat das auf der anderen Seite auch manchmal ein bisschen so mit Glück zu tun. Aber also mit den ganzen Verletzungsproblemen, wie gesagt, 81 Spiele unversehrt zu bleiben, ist nicht so leicht. Aber ich glaube, sich dann noch selbst Druck zu machen, ich glaube, Druck kann man im Sinne von im Endeffekt, wie ich darüber nachdenke, ist es halt wirklich nur Basketball, ein Spiel, was ich für gewinnen möchte, aber es kann ein bisschen, wenn du wirklich Perspektive aufs Leben hast, alles ist der Druck gar nicht so hoch.
Coach Trinkieri hat schon vor ein paar Wochen mal irgendwie gesagt, so wenn er einen schlechten Tag hat oder schlecht drauf ist, dann schaut er dich an oder redet mit dir und du grinst ihn an und irgendwie ist seine Stimmung dann schnell wieder besser. Also er beschreibt dich irgendwie so als sehr, sehr optimistischen und positiven Typen. Würdest du das unterschreiben und wo kommt das her bei dir?
Ich glaube von meinem Umfeld, also von meinen Freunden, von meiner Familie, von den Leuten, die ich mich selbst, glaube ich, umgebe. Ich glaube, wir auch im Team haben wir, glaube ich, ziemlich viele Leute, die so sind. Mit Cash, Freddy, also generell Leute, die einfach, wenn du die anguckst, die ziemlich optimistisch sind. Deswegen so versuche ich auch immer, glaube ich, in jeden Tag reinzugehen. Also im Endeffekt denke ich halt so drüber nach, ist, dass ich halt die, dass wir halt alle das Privileg haben, dass wir mit unserem Hobby, glaube ich, Geld machen können, unsere Familie versorgen können, dabei noch eine Sache machen können, die uns alle halt wirklich ziemlich Spaß macht, das halt Basketball ist. Deswegen, also ich glaube, es könnte ziemlich schlimmer sein für alle von uns.
Ja, absolut. Das ist, ich habe über die letzten Jahre und auch, ich meine, jetzt auch, als ich mich so auf das Gespräch vorbereitet habe, schon auch so ein bisschen überlegt, so die 4 Jahre in der NBA, das war schon irgendwie krass viel hin und her und gerade so mit den G-League-Stints und so, das könnte ich mir schon auch echt irgendwie frustrierend vorstellen, aber es wirkt halt bei dir irgendwie überhaupt nicht so, als hättest du dich frustriert, sondern als wärst du halt einfach, hättest halt einfach irgendwie dein Ding da rausgeholt, beziehungsweise so das da rausgezogen, was du für dich rausziehen konntest und bist halt irgendwie positiv geblieben. Aber das ist, glaube ich, eine gute Perspektive. Also ich weiß nicht, ob die sich jeder beibehalten kann.
Ja, ich glaube, wie gesagt, es ist halt nicht einfach, glaube ich, so eine Perspektive zu haben, vor allem wenn wir als Menschen, glaube ich, halt immer so dazu drängen, zu viel. Ich glaube, durch Social Media und so weiter heutzutage ist es natürlich auch schwer, wenn man halt sich versucht, beispielsweise mit anderen Leuten zu vergleichen oder halt immer nur zu gucken, okay, warum ging das nicht, warum hast du das nicht oder warum spiele ich nicht mehr beispielsweise oder warum ist das nicht. Deswegen versuche ich für mich selbst halt immer diese Perspektive zu haben, okay, ich versuche halt nur das, was ich kontrollieren kann, zu kontrollieren. Das heißt, jeden Tag so hart wie möglich zu arbeiten, mein Smile immer beizubehalten und der Rest wird sich sozusagen von selbst lösen. Und wie gesagt, wenn du einfach diese Perspektive aufs Leben hast, dann, wie gesagt, könnte es halt immer alles ein bisschen schlimmer sein können.
Wie war das jetzt im Sommer beziehungsweise im September für dich, als deutschlandweit so, also zumindest in der Basketballgemeinde ja schon echt eine sehr große Euphorie entstanden ist durch diese EM, was da so abgelaufen ist? Du konntest ja nicht dabei sein. Wie hast du die EM so selber verfolgt?
Es war ziemlich spannend. Also man musste auf jeden Fall für alle Leute, die wirklich mitgespielt haben, ob es das deutsche Team war, ob es das spanische Team war, ob es das italienische Team war, also den wirklich einen Hut abgeben. Das, was die den Leuten einfach so geboten haben für, sagen wir, den europäischen Basketball, war einfach wirklich grandios. Und ich glaube, es hat halt wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, diese Basketball-Euphorie, die halt dadurch entstanden ist. Und wir wissen ja alle, Basketball ist halt so ein Spiel von Runs. Und ich glaube, diesen Run, den wir jetzt ein bisschen haben, durch halt diese Eurobasket, in die wir jetzt halt auch ein bisschen so in diese Saison, BBL-Saison oder EuroLeague-Saison halt mitziehen können, dass wir den halt wirklich so beibehalten. Und ich mir selbst halt auch ein bisschen so als, sagen wir so, als Mission genommen habe, halt den Basketball vor allem halt auch in Deutschland ein bisschen attraktiver für Leute zu machen, damit die halt wirklich sagen, komm, wir wissen ja alle, ist ja kein Geheimnis, dass Fußball in Europa überall halt wirklich die Nummer 1 ist. Und ich versuche halt ein bisschen, jetzt glaube ich, diesem Basketball ein bisschen so einen kleinen Sprung zu geben, vor allem in Deutschland, und Leute ein bisschen zu ermutigen, ein bisschen mehr Basketball zu spielen. Und ich glaube, die Eurobasket hat da, glaube ich, da schon wirklich einen sehr, sehr, sehr großen Teil dazu gegeben.
Ja, ich fand es eh krass, dass man, es wurde ja Bronze geholt, das Team war super und man hat trotzdem ja, also gerade im Vorfeld auch immer viel drüber gesprochen und drüber nachgedacht, wen es noch alles gibt, also welche sehr talentierten Spieler es noch alle gibt, die jetzt nicht dabei waren. Es ist ja eigentlich eine Talentfülle, die es im deutschen Basketball so ziemlich sicher auch noch nie gegeben hat. Und du bist ja auf jeden Fall auch Teil dieser Generation. Denkst du, dass das was sein ist, wo auch so die Nationalmannschaft über die nächsten Jahre dran anknüpfen kann, wie erfolgreich dieses Turnier jetzt war?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann mit dem ganzen Talent, den deutschen Basketball jetzt momentan hat und in der Zukunft auch noch kommen wird, haben wir, wie gesagt, halt gerade momentan diesen kleinen Run, mit dem wir halt in den nächsten Jahren mit der Weltmeisterschaft und so weiter und so fort halt wirklich dann einfach dazu knüpfen können, um halt natürlich auch in der Zukunft dann so viele Erfolge wie in diesem Jahr zu holen.
Und jetzt bist du erstmal in München. Ich habe gerade Coach Trinchieri ja schon mal kurz angesprochen. Wie erlebst du ihn so, gerade auch im Vergleich jetzt zu anderen Coaches, die du in der NBA über die letzten Jahre so erlebt hast?
Einfach jemand, der wirklich ein Auge fürs Detail hat, der, wo du es auch wirklich erlebst. Ich hatte sehr, sehr viele Einzelgespräche mit ihm generell. Er hat wirklich versucht, jeden einzelnen Tag, jeden einzelnen Spieler, Trainer halt, also für ihn ist es halt so, als ob jeder einzelne Tag ist halt ein Spieltag, an dem halt jeder wirklich besser werden kann. Und das Einzige, was er halt versucht, ist halt jeden einfach auf seine Art besser zu machen. Und ob es das Team ist, ob es sich selbst ist, ob es mich ist, und er wird dich auf jeden Fall fordern. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was ich halt seit sehr langem schon wieder gebraucht habe, jemand, der wirklich jede Sekunde, also zum Point, wo es manchmal einfach nervig ist, jede Sekunde, der dich einfach fordert, dass du besser wirst. Und ich glaube, das Team, ich glaube, wir haben halt auch ein bisschen Glück, dass wir so einen Coach haben, der wirklich so viel von sich selbst, also wirklich von sich selbst da reingibt, um halt der Mannschaft einfach nur das Beste geben zu wollen.
Und in so einer Situation, wo ihr jetzt gerade seid, also gerade wo es in der Euroleague halt bisher noch nicht so gut gelaufen ist, bist du jemand, der in so einer Situation dann auch gerne führen und vorangehen möchte? Also da das ja jetzt etwas ist, was über die letzten Jahre eigentlich nicht ging, beziehungsweise einfach nicht angesagt war für dich, hat mich das noch interessiert?
Ich glaube, in manchen Aktionen, also in manchen Situationen, Aktionen, ja. Aber auf der anderen Seite immer noch, ich glaube, wir haben immer noch diese Führungsleute wie Otello, Lucho, die, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung haben im Sinne von der Euroleague. Aber ich glaube, als Team sind wir da alle schon ziemlich erfahren und professionell, dass wir wissen, okay, auch wenn es jetzt nicht so läuft, also von jetzt an kann es ja noch besser werden. Also so gucken wir uns die Situation an. Und wie gesagt, jedes Spiel ist immer noch ein Spiel, wo wir denken, wir können es gewinnen, wenn wir einfach das machen, was wir machen sollen. Und ich glaube, sobald wir einfach alle nur wieder fit bleiben, sobald wir alle einfach nur gleich an unseren Gameplan halten, kann die Saison immer noch sehr erfolgreich werden.
Ist so dieses einen Gameplan haben, ist das ein großer Unterschied zu wie es in der NBA läuft? Also man hört das ja immer wieder, und also ich nehme an, dass es halt wahrscheinlich auch echt gar nicht anders geht, aber dass dort halt während der Regular Season eigentlich quasi keine Teamtrainings stattfinden. Das ist ja hier in Europa sicherlich ziemlich anders, oder?
Ja, es ist halt, ziemlich schwer durch das Reisen, durch die ganzen vielen Spiele und sowas, was man da in der Saison noch Teamtraining machen kann. Deswegen ist es schon ein bisschen anders hier in Europa. Ich glaube halt vor allem für die Teams, die, glaube ich, nur einmal in der Woche spielen. Das ist natürlich auch noch ein Unterschied, wie wenn du in der Euroleague spielst, aber ich glaube, das ist vielleicht der größte Unterschied, dass du halt in der Saison nicht so viel trainieren kannst.
Und wie machst du das selbst? Also legst du jetzt, also gerade da du ja auch noch irgendwie so ein bisschen Rückstand vielleicht hast von der Pause, die du hattest, legst du jetzt zwischendurch dann auch noch irgendwie Einzeltrainingseinheiten ein, um irgendwie so schnell wie möglich wieder so komplett auf das höchste Level zu kommen?
Genau, also ich glaube, so würde ich es auch bezeichnen. Also ich würde einfach versuchen, jeden Tag die Sachen zu machen, die ich halt immer mache. Meine kleine Routine zu machen, ob es das vor dem Training ein bisschen werfen, ist nach dem Training ein bisschen werfen, vor dem Spiel. Also Kleinigkeiten, damit ich halt so schnell wie möglich wieder höchsten Level kommen kann, um dem Team halt wirklich alles bieten zu können, was die von mir halt wirklich haben können.
Und jetzt, also über die letzten Jahre hat im deutschen Basketball Alba Berlin ja klar dominiert. Jetzt nächste Woche geht's gegen die. Ist das für dich ein besonderes Spiel?
Ja, wirklich mehr so ein Spiel wie alle anderen. Natürlich kennt man halt sehr viele von den Leuten auch durch die Nationalmannschaft, aber natürlich kennt man auch die Rivalität zwischen halt Alba und München und sowas, aber für mich ist es halt immer das Gleiche. Ein Spiel, das wir gewinnen wollen. Und ein Spiel, worauf wir uns halt wirklich als Team sehr, sehr, sehr vorbereiten werden wollen. Und da wird man halt da reingehen und mit allem, was man halt hat, einfach gewinnen wollen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann, Izzy, herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Was du so erzählt hast, das machen wir bestimmt irgendwann mal wieder. Aber erstmal wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und eine gute Saison. Und ja, vielen Dank nochmal.
Ich danke dir.
Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Abo oder sogar eine Rezension oder Bewertung. 5 Sterne, klar. Und empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey.